der Gesellschaft bekannt für ihre Nächstenliebe. Die Nächstenliebe war das Erkennungsmerkmal der Christen zur damaligen Zeit. Also das ist jetzt schon 1700 Jahre her und es führt uns ganz nahe an die ersten Christen heran. Und wir lesen da in der Geschichtsschreibung von Eusebius von Caesarea, der hat das aufgeschrieben und festgehalten, wie die Christen sich im dritten Jahrhundert nach Christus natürlich verhalten haben. Und ich möchte euch gerne diesen Text einblenden. Gut, danke vielmals. Und da schreibt dieser Eusebius Folgendes: Die meisten unserer Brüder schonten aus großer Nächstenliebe ihre eigene Person nicht und hielten fest aneinander. Furchtlos besuchten sie die Kranken, bedienten sie sorgfältig, pflegten sie um Christi willen. Ja, viele starben selbst, nachdem sie anderen durch die Pflege die Gesundheit wieder verschafft und deren Tod gleichsam auf sich verpflanzt hatten. Bei den Heiden, also den Nichtchristen, aber fand gerade das Gegenteil statt. Sie stießen diejenigen, welche zu erkranken begannen, von sich, flohen von den Teuersten hinweg, warfen die Halbtoten auf die Straße und ließen die Toten unbeerdigt liegen. Als dies bekannt wurde, also dass die Christen sich anders verhielten, pries man den Gott der Christen. Die Nächstenliebe, ein Erkennungsmerkmal für Christen. Und was ich hier wunderschön finde, ist, dass diese Nächstenliebe dann dazu führt, dass der Gott dieser Christen gepriesen wurde von den Nichtchristen. Gerade so, wie wir es lesen in Matthäus 5, 16, wo Jesus sagt, also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich möchte mit euch heute Morgen diese Nächstenliebe etwas auf den Grund gehen. Und wir machen das anhand von drei Fragen. Wer ist mein Nächster? Wie ist es möglich, meinen Nächsten zu lieben? Und wie zeigt sich denn diese Nächstenliebe ganz konkret in unserem Leben? Antworten auf diese Fragen finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 25. Und das liest uns nun Sascha, dieser Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, wo wir Antworten auf diese Fragen bekommen.
Also wir sind im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 25 bis 37. Sie sind wieder eingeblendet für alle, die gern auch mitlesen wollen. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er beantwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso.
Gesetzesgelehrte waren Experten, was das Gesetz Gottes anbelangte. Darum eben Gesetzesgelehrte. Sie wussten genau, was richtig und falsch war. Und sie konnten auch dementsprechend anderen Menschen wunderbar sagen, was sie falsch machen. Auch in dieser Situation beweist der Gesetzesgelehrte, dass er genau weiß, was richtig und gut ist. Auf die von ihm gestellte Frage, was muss ich eigentlich tun, um das ewige Leben zu haben, gibt er sich gleich selbst die Antwort. Er sagt dann nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie sich selbst. Er weiß also, was im Gesetz steht. Er kennt es in- und auswendig. Übrigens spannend noch hier, die beiden Liebesgebote, die er nennt, sind aus dem Alten Testament. Heute wird oftmals gedacht, ja, das Neue Testament, da ist der Gott der Liebe und da ist die Liebe, das ist okay, aber das Alte Testament, das war dunkel und finster und so weiter, Gottes Zorn. Aber beide Liebesgebote sind aus dem Alten Testament. Und Jesus lobt den Gesetzesgelehrten und sagt zu ihm, du hast richtig geantwortet. Genau das ist es. Und jetzt tu es, mach es bitte auch noch. Du hast richtig geantwortet und jetzt mach es bitte auch, was du gesagt hast. Du hast es so wunderbar zitiert und jetzt tu das. Es ist wichtig, dass man weiß, was richtig und gut ist. Es ist wichtig, dass man Gottes Willen kennt, dass man weiß, was er gerne mag, was ihm auf dem Herzen brennt. Und Jesus bestätigt den Gesetzesgelehrten darin, und wir brauchen immer wieder Menschen, die uns auch korrigieren, die eben wissen, was gut und richtig ist. Aber wenn uns die Liebe zum Nächsten fehlt, dann zielen wir am wichtigsten Gesetz vorbei. Also wir können alle Gesetze genau kennen und beachten, aber wenn dieses Gesetz fehlt, dann streicht das wie alle anderen Gesetze durch, sozusagen. Und offensichtlich fehlte dem Gesetzesgelehrten die Liebe zum Nächsten, denn Jesus fordert ihn auf, in Vers 28, er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies, also tu es. Und jetzt ist der Gesetzesgelehrte in seinem Stolz gekränkt. Jesus hat ihn nämlich genau am wunden Punkt erwischt. Und er aber wollte sich selbst rechtfertigen, lesen wir dann im Vers 29 und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Diese etwas arrogante Frage des Gesetzesgelehrten beinhaltet so diese Haltung, ja, da muss ich zuerst einmal jemand als mein Nächster erweisen. Nicht einfach jeder dahergelaufen ist mein Nächster, Jesus. Sag mir doch mal, wer ist denn mein Nächster? Es ist so eben diese Hände verschränkt, so. Wer ist denn mein Nächster? Wer hat überhaupt meine Nächstenliebe verdient? Unter der religiösen Elite zur damaligen Zeit herrschte die Meinung, dass nur die guten Menschen die Nächsten seien. Offensichtliche Sünder, die mit ihrer Lebensweise ganz klar zeigten, dass sie nicht Gottes Gebote halten, hatten ihrer Meinung nach nicht das Anrecht auf Liebe. Ja, die Menschen, die eben diese Gebote nicht beachten, die sollte man vielmehr meiden, nach Meinung der Gesetzesgelehrten, auf Distanz gehen von ihnen. Wer ist mein Nächster? Und Jesus geht auf diese Frage ein, indem er eine Geschichte erzählt. Da liegt ein wildfremder Mann am Straßenrand. halb tot geschlagen. Er liegt da auf, und er war, wir wissen kaum etwas von diesem Mann. Wir wissen, okay, er ist von Jerusalem nach Jericho gegangen, wurde dort zusammengeschlagen und ausgeraubt. Wir wissen nicht, wie er heißt, wir wissen nicht, von wo er, also wo er herstammt. Aus Jerusalem höchstwahrscheinlich, genau. Und dieser Fremde am Straßenrand, da kommt nun ein Priester auf dem Wege entlang, und dieser Priester wird in dem Moment, wo er diesen Fremden sieht, wird er ihm eigentlich zum Nächsten. Er ist jetzt der am nächsten stehende Mensch. Und ich möchte hier drei Dinge dazu sagen. Genau. Also das Erste, was wir hier sehen, der Nächste begegnet in dieser Geschichte ganz zufällig. Nicht ich suche mir meinen Nächsten aus, sondern er begegnet mir einfach mitten im Alltag, mitten per Zufall, könnte man sagen. Die Nächstenschaft entsteht von Fall zu Fall und Gott führt uns mit unserem Nächsten zusammen. Und nicht selten ist der Nächste so der ganz andere. Ja, derjenige, den ich mir jetzt vielleicht nicht als mein Nächster aussuchen würde. Vielleicht hat er ganz andere politische Überzeugungen als ich. Wir haben wieder Wahlen, vielleicht stimmt er ganz etwas anderes. Vielleicht hat er andere Vorlieben als ich. Aber spielt alles keine Rolle. Der Nächste begegnet mir zufällig in meinem Alltag. Das Zweite, was wir sehen, der Nächste ist immer eine konkrete Person. Nächstenliebe ist nicht einfach so eine schöne Idee, ja, wir sollen zu allen Mitmenschen lieb sein, sondern es ist diese Person, die jetzt hier am Straßenrand liegt, das ist jetzt mein Nächster. Also der Nächste kann nicht einfach jeder sein. Ihr könnt nicht jetzt alle meine Nächsten sein, sondern es ist immer derjenige in der Situation. Und hier ist es jetzt der, der am Straßenrand liegt. Und das Dritte, was wir sehen, der Nächste fordert mich heraus. Er fordert meine Bejahung. Also dieser halb totgeschlagene Mann, der am Straßenrand liegt, der ist wie so eine Aufforderung an mich von Gott. Hilf ihm. Hilf diesem Nächsten. Es fordert von uns die Bejahung. Und der Priester und der Levit, beide lehnen diese Aufforderung ab. Sie enthalten dem Fremden ihre Nächstenliebe. Nicht so der Samariter. Er hat ein Ja für diesen Mann, der da am Boden liegt. Und er wird dem Fremden zum Nächsten. Ausgerechnet der Samariter. Das war eine große Provokation für diesen Gesetzesgelehrten. Jesus spricht mit diesem Juden, der Gesetzesgelehrte, und er sagt ihm, und das war der Samariter, der das Gesetz besser gehalten hat als du. Und Samariter, die waren verachtet unter den Juden. Sie galten nicht als wirkliche Juden, nicht als zum Volk Gottes gehörig. Und ausgerechnet dieser Samariter hält nun das Gesetz der Juden besser als der Priester und der Levit. Der Samariter wird dem Fremden zum Nächsten. Und das ist der springende Punkt der Erzählung von Jesus. Wir erinnern uns an diese Haltung, ja, wer ist denn mein Nächster? Da muss sich zuerst einmal jemand mir erweisen als Nächster. Und was Jesus jetzt macht am Schluss dieser Geschichte, er dreht das um, diese Frage. Also er sagt dann nämlich, also er fragt dann, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Jesus geht es nicht so sehr um die Frage, wer ist mein Nächster, sondern wem kann ich zum Nächsten werden? Also es ist eben noch tricky bei diesem Gleichnis, wer ist mein Nächster? Da würden wir sagen, der Samariter war der Samariter wurde zum Nächsten dessen, der am Boden gelegen ist. Und der Gesetzesgelehrte gibt auch hier die richtige Antwort. Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Und wieder die Aufforderung von Jesus ein zweites Mal. So geh du hin und handle ebenso. Also die Frage nochmals, es geht nicht darum, wer ist mein Nächster, sondern wem kann ich zum Nächsten werden. Es ist aktiv. Geh hin und werde jemandem zum Nächsten. Werde du ein Nächster für einen anderen Menschen. Wie ist es möglich, meinen Nächsten zu lieben? Ich muss euch sagen, dieser Bibeltext fordert mich sehr heraus. Und wenn ich dann noch das lese, wie meine Glaubensgeschwister in den ersten Jahrhunderten gelebt haben, wie sie ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben für diejenigen, die krank sind, dann ist das für mich eine Überforderung. Ich habe es nur schon jetzt in den letzten Monaten gemerkt, dass auch in mir, wenn so eine Krankheit oder eine Virengeschichte da ist, zieht sich so etwas zusammen und dann wird man vorsichtig und so. Und ich meine, dass die ersten Christen jetzt, wie das Eusebius beschreibt, die wären zu den Leuten nach Hause gegangen, wenn es Not gewesen wäre, egal ob sie mit dem Virus angesteckt wurden oder nicht. Und vor 500 Jahren war Ulrich Zwingli war in Zürich und hat dort die Pestkranken gepflegt. Die Pestkranken, das war ja eine hoch ansteckende Krankheit und auch Zwingli hat sich denen angenommen, unter Einsatz seines Lebens. Er ist selber an Pest erkrankt, dann wäre er fast gestorben, hat aber überlebt und hat ihm dann sehr viel Glaubwürdigkeit gegeben bei den anderen Menschen. Ja, und dann sehe ich da der kleine Jonas, der dann immer oder oft Angst hat und sein Leben schützen will und dann die Liebe zum Nächsten. Ja, wie komme ich dazu? Wie ist es möglich, eine echte Liebe zum Nächsten zu haben? Die Bibel sagt uns, dass das gar nicht möglich ist für uns Menschen. Sie sagt, dass die Liebe nicht in uns ist. Und ich meine, sie hat recht. Okay, vielleicht freundlich sein zu unserem Nächsten, ihm ab und zu etwas zu Liebe tun, ohne dass wir gleich etwas zurückfordern, das bringen wir vielleicht noch gerade hin. Aber den Nächsten zu lieben oder sogar höher zu achten als uns selber. Deine Interessen sind mir wichtiger als meine eigenen. Ich investiere mehr in dich, als ich in mich selber investiere. Das ist mega herausfordernd. Und so denke ich, dass der erste Schritt zu einer Nächstenliebe ist, zu bekennen und zuzugeben, ich habe die Liebe nicht in mir. Dass wir aufhören, Ausreden zu finden für unsere Lieblosigkeit und zuzugeben, ich kann es nicht. Der Gesetzesgelehrte wollte sich selber rechtfertigen. Er hätte ja jetzt zu Jesus auch sagen können, Jesus, es tut mir leid, ich kann es nicht. Es tut mir leid, dass ich so oft lieblos bin. Ich weiß, ich kann das nicht aus mir selber. Aber das war nicht seine Antwort. Er wollte sich rechtfertigen und hat eine Frage Jesus zurückgestellt, wer ist mein Nächster? Oder wäre ja spannend gewesen, wenn Jesus ihm gesagt hat, ja dann tu das, hätte ja reagieren können und einfach ehrlich sagen können, ich schaff's nicht, ich bringe es nicht auf die Reihe. Aber leider war er zu stolz und er hat das nicht bekennen können. Aus eigener Kraft können wir nicht unseren Nächsten lieben. Und darum, denke ich, ist der zweite Schritt, kannst du eins weiterschalten für mich? Danke. Ist es die Hilfe von Jesus anzunehmen. Wir brauchen seine bedingungslose Liebe, die wir am Kreuz gesehen haben und erleben durften. Diese Liebe brauchen wir. Wir brauchen die Liebe von Jesus, der uns von ganzem Herzen liebt. Egal, wie unser Leben verläuft, egal, was wir gemacht haben oder nicht, seine Liebe zu uns ist bedingungslos. Keine einzige Bedingung stellt er an uns, damit er uns liebt. Und Jesus möchte uns diese Liebe schenken. Er möchte uns sogar seinen Geist schenken, den Heiligen Geist. Und die Frage ist, ob wir das Geschenk von Jesus schon angenommen haben. Ob wir die Vergebung von ihm für unsere Sünden angenommen haben und ob wir seinen Geist empfangen haben. Denn es ist der Heilige Geist, der uns die Liebe Gottes in unser Herz ausgießt, nach Römer 5,5. So ist also der Schlüssel zum Nächstenliebe ist in der, man könnte sagen, in der Gottesliebe und in, oder in dieser Dimension. Wir brauchen Gott, damit wir unseren Nächsten lieben können. Er gibt sie uns und geht durch uns weiter. Nur der kann seinen Nächsten lieben, der die bedingungslose Liebe von Jesus erfahren und geschenkt bekommen hat. Nur der kann seinem Nächsten vergeben, wer sich von Jesus vergeben lässt. Nur der kann seinen Nächsten dienen, wer sich von Jesus dienen lässt. Und der dritte Punkt ist ja etwas mehr aus meinem Erfahrungs- oder wie soll ich sagen, das habe ich in meinem Leben einfach so erfahren und gemerkt. Wir brauchen die Einstellung, dass wir alleine aus Gottes Gnade leben. Ich sage euch, was ich damit meine. Ich denke, viele würden zugeben, ja, ich bin nicht perfekt. Oder also auch Leute, die überhaupt nichts mit Gott und der Kirche am Hut haben, die würden jetzt nicht sagen, ich bin fehlerlos. Die würden schon zugeben, ja, ich bin nicht perfekt, aber so schlimm wie die dort bin ich dann doch wieder nicht. Okay, ich gebe zu, ja, ich mache Fehler, weißt du, und ich habe meine Schwächen und so, aber ganz so schlimm wie der dort bin ich dann doch. Und solange wir uns noch über andere erheben, verunmöglicht das, dass wir unsere Nächsten lieben. Also Stolz verunmöglicht Nächstenliebe. Und ich habe gemerkt, dass der Stolz daher kommt bei uns Christen, dass wir zu wenig aus der Gnade leben. Dass wir zu wenig uns bewusst sind, wir haben das alles nicht verdient, was wir hier haben. Und das geht sogar so weit, ich bin jetzt in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, ich habe nichts dazu beigetragen. Es ist einfach Gnade, dass ich aufgewachsen bin und vielleicht nicht so ganz viele Sünden begangen habe oder so ganz ein ausschweifendes Leben geführt habe wie andere. Da konnte ich doch nichts dafür. Es ist Gnade, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Es ist Gnade, dass Jesus uns in seine Nachfolge gerufen hat und wir diesem Ruf auch mit Glauben antworten durften. Es ist Gnade, dass Jesus uns vergeben und gerechtfertigt hat. Es ist Gnade, dass wir bis heute an ihn glauben können. Es ist Gnade, dass ich heute hier vor euch stehen darf und zu euch predigen kann. Das ist nicht mein Verdienst. Also Christen können ihre Nächsten lieben, nicht weil sie bessere Menschen sind als die anderen, sondern weil sie selbst erfahren haben, was es heißt, unverdient geliebt und unverdient geschenkt, beschenkt zu werden. Ich sage es nochmals, ganz ein wichtiger Satz. Christen können ihre Nächsten lieben, nicht weil sie bessere Menschen sind, sondern weil sie selbst erfahren haben, was es heißt, unverdient geliebt und unverdient beschenkt zu werden. Kommen wir noch zum dritten Punkt. Wie zeigt sich denn jetzt ganz konkret diese Nächstenliebe? Und ich lese euch nochmals den Abschnitt, wo das zum Tragen kommt. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denar und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was ist das Erste, was am Verhalten des Samariters auffällig ist, was anders ist als den Priestern und Leviten? Erbarmen. Ganz genau. Es ist spannend, wenn Jesus diese 3 Personen charakterisiert und zeigt in dieser Geschichte, dann beginnt alles genau gleich, beim Priester, beim Levit und auch beim Samariter, als er ihn sah. Das ist bei allen noch gleich. Als er ihn sah, und dann kommt beim Samariter das Erbarmen. Bei den anderen, sie wechseln schnell die Straßenseite. Aber der Samariter, bei ihm hat das was ausgelöst. Und er hatte Mitleid, von Herzen Mitleid. Beim Anblick dieses halbtotgeschlagenen Mannes. Das Erbarmen. Mitgefühl haben. Was ist dann das Nächste, was dieses Erbarmen dann in ihm aus, also was da dann weiter geschieht? Also es ist ganz einfach. Ich gehe jetzt ganz Schritt für Schritt einfach nur dem Text entlang. Er hat Erbarmen und dann das Nächste, was er macht. Ja, ich bleibe noch etwas weiter vor. Also er hat Erbarmen und das Nächste, was er macht, wechselt er die Straßenseite. Denkt er, er hat zwar Erbarmen, aber er geht weiter. Richtig. Er sucht die Nähe jetzt zu seinem Nächsten. Also das Erbarmen löst bei ihm diese Reaktion aus, ich gehe auf meinen Nächsten zu. Er sucht den Kontakt, er schenkt ihm Aufmerksamkeit seinem Nächsten. Während also der Priester und der Levit auf Distanz gingen, sucht der Samariter die Nähe. Und dann? Ganz genau, dann kommt die praktische Hilfe. Er verbindet seine Wunden, er pflegt ihn mit Öl und Wein. Ist ja auch noch spannend. Er fängt jetzt nicht an zu predigen oder irgendetwas so, sondern er begegnet der konkreten Not dieses Menschen in dieser Situation. Also jetzt wirklich, er geht jetzt mal von dem Bedürfnis aus, was er braucht, ganz konkret. Und weiter lesen wir dann, wie es ihn auf sein eigenes Tier setzte. Also höchstwahrscheinlich musste er von seinem Tier absteigen und jetzt nebenher gehen. Er lässt den anderen auf sein Tier oder lädt ihn auf sein Tier und er musste dann zu Fuß gehen. Also das heißt auch etwas Bequemlichkeit, könnte man sagen, die man aufgibt. Nächstenliebe heißt, ich opfere etwas von meiner Bequemlichkeit. Und er bringt ihn dann in die Herberge und pflegt ihn dort weiter. Also das heißt, er nimmt bewusst einen Umweg in Kauf. Die anderen Priester und Levit, die waren im Stress, oder? Und ich kenne das ganz gut, wenn ich dann meinen Tagesplan habe und meine Ablauf und Struktur. Aber der Samariter nimmt einen Umweg in Kauf. Er lässt sich das auch etwas von seiner Zeit kosten. Kann gut sein, dass er sich jetzt verspätet hat und dann zum nächsten Termin halt zu spät kommt. Aber jetzt ist dieser Nächste im Fokus. Jetzt ist aber die Nächstenliebe noch nicht erschöpft, sondern was macht er noch zum Schluss? Richtig. Also jetzt kommt auch noch das finanzielle Opfer. Auch eine Challenge für uns Schweizer. Er lässt sich das was kosten. Und 2 Denar... Es gibt dieses Gleichnis von Jesus, wo im Weinberg gearbeitet wird und ein Tageslohn ist 1 Denar. Also kann man davon ausgehen, dass diese 2 Denar, das waren 2 Tageslöhne von diesem Mann. Als ich eine Zeit lang auf der Bank gearbeitet habe, als temporärer Mitarbeiter, da habe ich pro Tag so 200 Franken verdient. Wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemandem 400 Franken einfach so gegeben habe. Also ich habe das noch nie gemacht. Einfach so 400 Franken, der ist in der Not und ich gebe ihm das. Nächstenliebe, ganz praktisch. Und was mir besonders auffällt, ist, er kümmert sich längerfristig um diesen Menschen. Also er sorgt schon vor, er investiert auch für die nächsten Tage noch. Und wenn man jetzt diese ganze Liste hier betrachtet, dann fällt auf, Nächstenliebe heißt nicht nur freundlich zu sein zu seinem Nächsten, sondern sein Freund zu sein. Das ist ein himmelweiter Unterschied, ob wir einfach freundlich sind oder ob wir einen Freund für unseren Nächsten sind. Ich meine, der Samariter hätte ja freundlich lächeln können, Mitleid haben und sagen, ja, wenn ich vielleicht auf dem Weg einen Arzt finde oder treffe, ich sage ihm dann, er soll zu dir kommen. Das wäre freundlich vielleicht gewesen, zu grüßen, Mitleid zu haben. Aber ein Freund, der geht hin und der lässt sich das was kosten. Und ich glaube, wir Christen sind in der Versuchung, dass wir oftmals freundlich sind, dass wir so unser Mindestes getan haben, so halt was man so macht. aber nicht wirklich einen Freund sind für unsere Nächsten. Und wenn das heißt, dass wir unseren Terminplan opfern müssen, und wenn das heißt, dass wir finanzielle Opfer bringen müssen, es ist eben nicht diese bequeme Distanziertheit, welche der Levit und Priester hatte. Das ist bequem. Wenn wir auf Distanz gehen von Nichtchristen oder von Menschen, die Probleme haben, das ist viel einfacher. Aber wenn wir die Nähe suchen, wenn wir ihnen einen Freund oder eine Freundin sind, das ist dann was anderes. Und in dieser Geschichte entdecken wir eigentlich Jesus selbst. Eigentlich ist Jesus der barmherzige Samariter mit uns. Und zwar dieses Wort, das im Griechischen gebraucht wird, wo es heißt, er hatte Mitleid oder Erbarmen, das wird sonst in der Bibel nur noch mit Jesus in Zusammenhang gebracht, also im Neuen Testament. Dieses griechische Wort, ja, das heißt das Planchizomai, das ist etwas kompliziert, aber es heißt einfach, es hat ihn so wie das Innere zusammengezogen, wie so den Bauch umgekehrt, das hat ihn tief bewegt. Und diese tiefe Bewegtheit sehen wir bei Jesus und wird auch eigentlich ja nur im Bezug mit Jesus auch gebraucht. Jesus war nicht nur freundlich zu den Fremden, sondern er war ihr Freund. Und das hat die Pharisäer gestört. Das hat sie aufgeregt. Warum ist Jesus mit diesen Sündern an einem Tisch? Warum verbringt er Zeit mit ihnen? Warum lässt er sie dazugehören, noch bevor sie sich richtig bekehrt und wiedergeboren sind? So würden wir vielleicht heute sagen. Jesus war der Freund der Sünder, könnte man sagen. Und darum ist Jesus auch unser Freund, weil wir auch Sünder sind und auf seine Gnade angewiesen sind. Ich glaube, wenn wir Christen die heutige pluralistische Gesellschaft erreichen möchten, dann müssen wir unbedingt wieder anfangen, wie unsere frühen Glaubensgeschwister, ein Freund zu sein für unsere Nächsten, sie zu lieben. Die Menschen fragen heute nicht mehr so stark, würde ich sagen, danach, was ist wahr? Das interessiert sie schon auch, aber wahr ist für sie eben das, was sich gut anfühlt. Wahr ist das, was gut für mich ist, was mir gut tut. Und da haben wir eine große Chance als Christen, dass wir ihnen eben zeigen, ja, wir sollen die Wahrheit verkündigen, aber das Leben ihnen zeigen, hey, wir lieben euch, wir sind ein Freund, eine Freundin für euch. Und das gibt uns dann die Glaubwürdigkeit, dass wir das Evangelium erzählen können. Also es ist das, was Corrie ten Boom in diesem Zitat gesagt hat. Wir können lange von Gottes Liebe sprechen, aber wenn wir die Leute nicht erleben lassen, wie Liebe Gottes aussieht, dann werden sie das nie annehmen können. Dann streicht unser Verhalten, all unsere Worte streicht es durch. Also die Nächstenliebe ist die Basis für die Verkündigung des Evangeliums. Die ersten Christen, und so komme ich zum Schluss, die waren bekannt für ihre Nächstenliebe. Und ich habe mir dann gefragt, für was sind wir Christen heute in der Gesellschaft bekannt? Da müsste man natürlich jetzt Leute aus der Gesellschaft fragen, wenn du denn das Begriff oder an einen Christen denkst, an was denkst du? Oder hier in Eggeri, wenn man fragen würde, du kennst du die FEG, mit was verbindest du die Freie Evangelische Gemeinde Eggeri? Für was seid ihr bekannt hier in Eggeri? Und ich wünsche mir, dass wir Christen in der Gesellschaft in erster Linie für das bekannt sind, für die Nächstenliebe. Dass wir nicht für das bekannt sind, was wir alles dagegen sind und was wir nicht gut finden, sondern dass wir für das bekannt sind, wo wir die Leidenschaft für Jesus haben und für den Nächsten. Ja, weil sonst kommen da, also eben, ihr kennt die Stichworte Homosexualität und Abtreibung und weiß nicht was. Das mag dazugehören, aber eigentlich wünsche ich mir, dass wir Christen für die Nächstenliebe bekannt sind und für die Gottesliebe, für das, was wir für etwas sind und nicht immer alles, was wir gegen etwas sind. Dass wir Aufsehen erregen mit unserer kompromisslosen Nächstenliebe Und das Schönste, dass dies dazu führt, dass die Menschen unseren Vater im Himmel preisen. Dass der Gott der Christen gepriesen wird. Weil die Menschen sehen, was dieser Gott in unserem Leben für Auswirkungen hat. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied. Und dieses Lied ist eine Möglichkeit, dass wir eine Antwort geben können auf das, was Gott uns jetzt vielleicht in dieser Predigt gesagt hat. Wo wir eine Möglichkeit haben, ihm Antwort zu geben. Bitte noch mit uns. Jesus, du siehst, dass uns oftmals ja, die Liebe fehlt. Oder zumindest mir geht es so. Und dass wir schwach sind. Herr, bewahre uns davor, dass wir dieser Schwachheit dürfen ins Auge schauen und nicht uns rechtfertigen wie ein Gesetzesgelehrter. Brich unseren Stolz, Jesus. Schenk uns Demut und zeig uns deine Gnade. Und Jesus, danke, dass du den Heiligen Geist uns geschenkt hast, dass wir nicht müssen eigentlich darum bitten um die Liebe, sondern dass wir dürfen darauf vertrauen und sie dankbar annehmen. Danke, dass deine Liebe ausgossen ist in sein Herz. Danke, Jesus, dass du alles mit uns alles versorgt hast, was wir nötig haben und brauchen. Danke, dass die Frucht vom Geist Liebe ist und hilft, dass wir im Glauben die Liebe dürfen in Anspruch nehmen in unserem Alltag. Und wenn wir so einen Nächsten treffen, das werden wir automatisch, Herr, dann hilft, dass wir den Mut haben, einen Schritt zu gehen und wirklich, Herr, dich zu bezeugen mit unserem Leben und mit unseren Worten. Ich möchte auch für dich bitten, Herr Jesus, die unter uns sind, die Schwachheit erfahren im Moment, wo vielleicht mega Mühe haben, Zweifel, Schwierigkeiten in ihrem Leben, begegnen du ganz besonders ihnen, Herr. Danke, dass wir uns dir dürfen anvertrauen. Amen.